Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Talk. Heute mal mit einer ganz besonderen Ausrichtung, denn wir quatschen heute mal über uns selber, über brettspiel-news.de. Und das mache ich nicht allein, ich habe den Namik mit dabei. Hallo, grüß dich.
Hi, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, Namik ist ein IT-Spezialist, würde ich mal sagen. Wir kennen uns schon ziemlich viele Jahre, da gehen wir später noch drauf ein. Magst du dich mal kurz vorstellen, Namik?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Namik Gara, bin seit jetzt über 22 Jahren im IT-Segment unterwegs. Hab ursprünglich für große Konzerne wie Porsche, VW, Landesbank Baden-Württemberg und Vergleichbares gearbeitet. Und habe mich dann relativ schnell in die Selbstständigkeit verirrt. Und in der Selbstständigkeit hat sich für mich herausgestellt, dass das tatsächlich genau das ist, was ich schon immer wollte. Nämlich Unternehmen dabei helfen, dass ihre Technik dafür sorgt, dass sie arbeiten können und nicht sie blockiert.
Das Thema, worüber wir heute sprechen, ist, vielleicht habt ihr ja festgestellt, dass brettspiel-news.de seit ein paar Wochen anders aussieht, deutlich schneller funktioniert, aber auch hier und da immer noch mal Bugs hatte oder so wie heute an einem Tag, wo wir aufnehmen, morgens einfach nicht gelaufen ist. Und woran das liegt, das wollen wir hier in diesem Podcast einfach mal kurz besprechen. Bevor ich jetzt aber auf die Gegenwart eingehe, wollte ich ganz kurz noch mal die Vergangenheit vorstellen für all diejenigen, die das interessieren sollte. Sicherlich auch mal ein kleiner Blick wert. Denn die Brettspiel News gibt es jetzt seit 2016 und wir hatten, also ich selber habe halt die Seite damals aufgesetzt mit Yomna, das ist ein Content-Management-System, was kostenfrei zu haben ist. Das hat sich natürlich immer weiterentwickelt und irgendwann, ich schätze 2019 war es, habe ich dann mal selber ein Update gemacht von einer älteren Yomna-Version auf eine neuere Yomna 3.8 oder so Version, habe die Seite neu aufgesetzt, habe sie auch optisch stark überarbeitet und dann habe ich sie nicht mehr geupdatet, weil die Sache ist die, ich hatte halt nur ein Live-System und mit jedem Update hat man tendenziell immer das Risiko, dass die Seite irgendeinen Fehler kriegt und ich bin halt kein Programmierer, ich bin Mediengestalter, ich habe auch Programmieren gelernt bei meiner Ausbildung so ein bisschen, aber es ist halt nur oberflächlich, das reicht, um mal einen Code mir anzugucken und vielleicht zu verstehen, was da los ist, aber das war's dann auch. Ich bin halt da überhaupt nicht spezialisiert zu und deswegen habe ich allein aus Angst immer die ganzen Updates nicht gemacht. Und das hatte dann dazu geführt, dass ich mehrfach versucht habe, die Seite selber zu updaten, also auf eine neue Version zu bekommen. Und ihr könnt euch denken, 2019 ist ziemlich viele Jahre her, damals Yomna 3. Mittlerweile gibt es im Jahr 2026 und auch 2025 gab es das schon Yomna 6. Also ihr merkt, drei komplette Versionen hinterher, das ist schon krass. Eine Frage, Namik, als du eingestiegen bist in das Projekt Brettspiel News als IT-Fachmann, was war denn dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
Also erstens fand ich es ziemlich beeindruckend, was da für Zahlen dahinter stehen, also quasi die Leute, die auf die Seite kommen, die Anzahl der Masse in Anführungsstrichen. So als IT-Dienstleister, da hast du, wenn du gut bist, ein paar wenige hundert im Monat und bei dir waren halt ein paar Nuller mehr drauf, wenn Leute auf die Seite geschaut haben. Und als wir dann so ein bisschen ins Backend geschaut haben und die Technik gesehen haben, habe ich dann gedacht, okay, das ist spannend. Also es ist ein Betonfundament auf dem Meer gebaut und kann man so machen. Ist aber mutig und umso mehr ich dann graben durfte, umso mehr Sachen habe ich dann gefunden, wo ich mich gefragt habe, wie hat die Seite so lange überstanden? Also warum ist die nicht schon vor Jahren in sich zusammengebrochen oder warum hat sie nicht funktioniert? Und so kam es ja dann, dass wir zwei, also wie du gesagt hast, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und immer wieder darüber gesprochen haben. Und als dann dieses, ich muss jetzt wirklich was tun, geht so nicht weiter, der Moment dann kam, habe ich halt diese ganzen alten Abhängigkeiten. Also wenn du so eine alte Yomla-Instanz hast, die kannst du ja nicht einfach neueste PHP-Version, neueste Datenbank-Version und dann einfach irgendwo auf Update klicken und es ist fertig. Sondern das hat sich ja über Jahre hinweg eingeschlichen, dass diese Kernsituation einfach nicht mehr ohne Probleme einen Update-Pfad gehen kann. Und ohne Probleme sagt sich so leicht. Es gilt nämlich nur für den Kern. Aber wenn man halt so eine hochmodifizierte Seite hat wie du, die dann halt, ich ich weiß nicht, 25, 30 verschiedene Plugins für verschiedene Funktionen verwendet, dann wollen die Plugins halt auch Abhängigkeiten. Und dann updatest du 5 Plugins und andere 5 gehen nicht mehr. Und dann musst du halt irgendeine Kette einhalten, um zu gucken, okay, wie kriege ich diesen Update-Pfad sauber durch, damit am Ende das Ziel ist, quasi auf der neuesten Version für die Plugins, auf der neuesten Version für die Webseite und auf der neuesten Version für die Technik dahinter zu sein. Und wenn du dich erinnerst, so im Januar rum war das irgendwann, diese ganzen Datenbanken nochmal neu herstellen, nochmal versuchen, also so dieses, hat sich dann angefühlt wie so ein Super Mario Spiel, du hast 9 Leben und wenn du 9 Mal einen Fehler gemacht hast, ist Game Over, dann wieder neu an den Anfang. Und der Anfang war dann das letzte große Backup, das wir gemacht haben, das ich dann auf der Testumgebung immer wieder verwendet habe. Und so habe ich dann anstelle der angesetzten, es waren glaube ich so 8 Stunden ursprünglich, habe ich gesagt, so realistisch für den Umbau. Also wir haben es um ein deutliches gesprengt, aber, und das muss man dazu sagen, es hat Spaß gemacht, weil sowas hast du nicht so häufig, weil also die Leute gehen halt meistens her und riskieren dann das Update und wenn es dann nicht geht, dann wird halt geschaut, das Update schnell zu fixen. Und bei dir war halt immer so dieses Gewissenhafte auf, es muss verfügbar sein. Also es darf halt nicht ausfallen, es darf nicht weg sein. Und diese, ich sag jetzt mal, dieses Dranbleiben, dieses ich möchte auf keinen Fall einen Ausfall der Webseite riskieren. Das hat man normalerweise bei größeren Firmen, ja, aber das jetzt hier quasi, also so habe ich es verstanden über die Jahre, das war ja am Anfang nur ein Hobby. Ja, das war ja nur so, ich mache da nebenbei mal was, weil ich da Bock drauf habe. Und jetzt ist das so ein Riesenapparat mit so einer riesen Community und unheimlich viel Kontext, der da immer dazu kommt. Da hat man dann schon Muffensausen, wenn die Seite dann theoretisch einfach mal weg sein könnte, weil die Technik dahinter nicht mehr dem Stand entspricht. Also Hut ab auf jeden Fall an der Stelle.
Ja, tatsächlich war das ganz am Anfang 2016 habe ich es direkt mal geschafft, die Seite komplett kaputt zu updaten. Da hatte ich nämlich einfach irgendwelche Plugins, irgendein Zeug genommen, was halt so frei verfügbar war und da habe ich die Seite mir komplett abgeschossen, habe sie dann von Hand wieder neu aufgebaut und seitdem bin ich halt extremst vorsichtig geworden, weil ich immer, das ist halt das Worst-Case-Szenario, wo dann eben auch im schlimmsten Fall ja auch wirklich Content verloren gehen kann und so weiter und wollte ich halt immer um jeden, um alles, wie es wirklich ist, vermeiden. Es war auch, bevor wir ja zusammengekommen sind diesbezüglich, bin ich dann eben auch irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, das war jetzt irgendwann, ich glaube Mitte 25, wo ich dachte, okay, ich krieg's einfach selber nicht hin. Ich habe mehrere Male selber versucht und es hat nicht geklappt und zuletzt klappte es nicht mal mehr, dass ich ein Backup runterladen konnte und da wusste ich, okay, du bist hier überfordert und das wird einfach nicht, du suchst mal einen Dienstleister. Dann habe ich halt verschiedene Dienstleister auch mal angeschrieben. Ja, und dann einen, sag ich mal, da hatte ich ein halbwegs gutes Gefühl, aber dann habe ich doch davor gescheut, weil irgendwie ist das so, muss man sich vorstellen, als wird eben jemand sagen im Internet, ja, ich betreibe eine Autowerkstatt, schick mir mal den Autoschlüssel zu. Und weil wenn ich halt Zugang zum Server gebe, die Person kann halt alles machen. Da muss halt Vertrauen haben, also ich zumindest, weil mir halt diese Beständigkeit so wichtig ist und ich halt kein gutes Backup-System dahinter hatte. Wir waren halt auf so einem Hosting, in so einem Hosting-Bereich drin, wo eben ganz so ein Pool, wo ganz viele Webseiten waren. Das ist einfach auch ja nicht, das war vielleicht für eine Firma, ist das okay, aber die mal irgendwie eine Webseite mit 3, 4, 5 Unterseiten hat, aber halt nicht mehr für so ein großes Projekt. Dafür ist die Infrastruktur einfach nicht ausgelegt gewesen. Und und dann habe ich halt dann davor doch wieder gescheut, einen Dienstleister zu suchen. Und dann ist mir eingefallen, Namik und ich, wir kennen uns halt schon viele Jahre. Wir haben halt ein paar Jahre zusammen für die gleiche IT-Firma gearbeitet. Wir hatten da schon eigentlich die gleiche Aufteilung. Ich habe mich halt um Webdesign und so weiter gekümmert und Namik hat die Technik dahinter immer gewuppt. Und da dachte ich, ey, das ist doch, die ganze Zeit denkst du nach, irgendwelche Fremden an die Seite zu lassen, machst es dann doch nicht. Frag doch mal den Namik, ob der nicht Bock dazu hätte. Und jetzt war halt die Situation auch, dass du ja zwischenzeitlich auch dich selbstständig gemacht hast. Und dann habe ich dich halt angefragt und sagte so, ja, guck mal, ich habe jetzt gerade hier ein neues neues Projekt. IT Buddy nennt sich das. Das passt doch perfekt. Darüber könnten wir es doch laufen lassen. Und ja, dann ist es halt dazu gekommen. Und magst du denn vielleicht mal kurz vorstellen, was dieses IT Buddy überhaupt ist?
Ja, natürlich kann ich gerne machen. Also wie ich ja eingangs erwähnt hatte, ich habe in der Vergangenheit für große Firmen gearbeitet und habe das unter dem Namen SNKB gemacht. SNKB setzt sich zusammen aus ein paar technischen Begriffen, könnte aber auch einfach die Initialen bei uns aus der Familie bedeuten. Deswegen fand ich den Namen sehr charmant. Und SNKB selber ist ein klassisches Systemhaus, das aber unheimlich stark auf große Unternehmen ausgelegt ist. Da ich aber selber in einem Unternehmernetzwerk drin bin, wo sehr, sehr viele kleinere Unternehmer drin sind, und kleinere Unternehmer bedeuten für mich, ich sag mal, von einer One-Man-Show bis 25, 30, 40 Mitarbeiter, und die aber von den großen IT-Dienstleistern sehr stiefmütterlich betrachtet werden, weil da ist ja nicht viel Geld zu holen, ja, das ist ja, die Margen sind ja immer bei den großen Unternehmen zu finden, habe ich mir halt gesagt, ich habe aber echt Lust, mit kleineren Unternehmern zusammenzuarbeiten, weil da die Effekte durch meine Arbeit einfach viel größer sind. Weil ich einfach mit dem Wissen, das ich aus der Konzernwelt mitbringe, unheimlich viele Hebel und Möglichkeiten in Bewegung setzen kann, die eben der typische kleine Unternehmer normalerweise nicht hat. Ich wollte aber nicht die Marke SNKB verwässern. Ich wollte nicht hergehen und sagen, SNKB macht alles. Ja, SNKB bedient die Kleinen, SNKB bedient die Großen. Nee, SNKB bedient nach wie vor große Unternehmen. Aber man kann ja so viele Marken gründen, wie man möchte. Und so kam dann eben der IT-Buddy. Ich fand den Namen sehr charmant. Den habe ich tatsächlich in der Kaffeerunde einfach mal in den Raum geworfen bekommen, als ich gemeint habe, ich suche eine Idee, wie könnte ich denn jetzt ich nenne es jetzt mal mein damals noch Projekt für kleine Unternehmer nennen. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir an einem Steakabend gemeint, du bist doch der IT-Buddy. Und ich dachte so, ey, das klingt voll genial. Ich mag den Gedanken. Und so kam es dann dazu, dass ich eben die Unternische, nenne ich es jetzt einfach mal, den IT-Buddy gegründet habe. Und der Fokus beim IT-Buddy liegt einfach darin, dass eben Unternehmer wie du, Daniel, oder eben auch noch ein bisschen größere einen Ansprechpartner haben für die gesamte IT-Themen. Was heißt denn IT-Themen, sagst du jetzt sicherlich? IT-Themen ist ja alles irgendwie. Ja, könnt ja der Drucker sein, könnt die Smart Home-Anbindung der Waschmaschine zu Hause sein. Aber es geht im Prinzip darum, dass alles, was fürs Geschäft relevant ist, bedeutet Infrastruktur, sowas wie Telefone, sowas wie Netzwerk, also WLAN zum Beispiel, oder eben auch Serverbetrieb, oder auch die Sicherung der Themen, also dass quasi in einem Schadensfall trotzdem eine Version da ist, wo man einfach nutzen kann, dass solche Dinge aus einer Hand bedient werden. Und warum aus einer Hand? Meine Erfahrung bei größeren Unternehmen beweist, wenn 10 Dienstleister dabei sind, haben 9 keine Verantwortung. Ja, das heißt, du musst aber erstmal 10-mal den Hörer in die Hand nehmen, bis du den richtigen getroffen hast, erfahrungsgemäß, weil du 9-mal den Falschen anrufst und der sagt, das ist nicht unsere Kompetenz oder sind wir dem Vertrag nicht verantwortlich. Und in meinem Konstrukt geht es einfach darum, egal was wir machen es zusammen und egal was brennt, es brennt dann auch bei mir und du musst nicht überlegen, habe ich jetzt den richtigen Dienstleister angerufen, sondern ich habe den einen. Und natürlich arbeite ich mit weiteren Unternehmen zusammen. Also ich mache das nicht alles komplett alleine, das wäre ein bisschen größenwahnsinnig. Aber ich habe für die einzelnen Bausteine, die ich anbiete, natürlich auch andere Unternehmen an Bord. Aber für den Kunden bin immer nur ich oder meine Mitarbeiter exklusiv verfügbar. Also es gibt kein rufen Sie doch mal da an, die können Ihnen bestimmt weiterhelfen, sondern was ist das Thema? Alles klar, wir nehmen uns dem an und kümmern uns. Und das kommt wahnsinnig gut an. Also ich bin selber überrascht. Ich habe ehrlicherweise nicht dran geglaubt, dass das so gut ankommt. Das Konzept verfolgen wir jetzt 9 Monate ungefähr. Und mittlerweile ist, ich würde fast sagen, der größere Umsatzanteil des Unternehmens durch diese IT-Buddy-Kombination am florieren. Ich finde es stark, es macht Spaß und es hilft halt wahnsinnig.
Ja, auch für Unternehmen ist das natürlich eine coole Sache, kann ich jetzt ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich meine, gut, wir kennen uns halt jetzt ewig lange. Wir sind ja auch, nachdem wir miteinander gearbeitet haben. Ein paar Jahre lang sind wir ja immer privat in Kontakt geblieben, haben uns immer über Technik ausgetauscht. Und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen eingefärbt, das muss ich dazu sagen, als Kontext. Aber meine Erfahrung jetzt tatsächlich mit der Zusammenarbeit war bis jetzt einfach sehr, sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich immer so, dass wenn wir miteinander sprechen, wenn man dich anruft, du bist immer schnell erreichbar. Du hast ja auch einen guten Service mittlerweile per E-Mail einfach. Dann schreibt man das an und du hast dahinter schon ein System gesetzt, was automatisiert direkt einige Dinge schon abfangen kann. Magst du das vielleicht nochmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich meine, heute redet ja jeder von KI. Alle wollen immer KI hier, KI dort, KI überall. Ich finde, es hat seine Grenzen. Ja, es gibt so Momente, da hat KI einfach nichts verloren aus dem Sicht heraus, weil Menschen wollen mit Menschen arbeiten. Ja, wenn ich mit KI arbeiten wollen würde, dann würde ich mich selber zum Roboter umbauen lassen und würde Roboter sein. Aber es gibt halt einfach Punkte, die erhöhen die Arbeitsqualität und die Servicequalität deutlich. Bringen aber keinen Mehrwert, wenn es ein Mensch macht. Aus zwei Gründen. Menschen machen Fehler, das ist normal, das ist okay, das ist auch gewünscht, das soll auch so sein. Nur kann ich halt nicht nachts um drei jemanden hinsetzen für den Fall, dass in 6 Wochen mal jemand um nachts um drei eine E-Mail schreibt. Kann aber durch KI eben einen Service bieten, der nachts um drei reagiert. Das heißt, wenn an mein Ticketsystem von meinen Kunden eine E-Mail kommt, und es ist ein System, das wir betreuen, ja, also erfahrungsgemäß betreuen wir relativ schnell alles bei unseren Kunden. Aber wenn es was ist, was wirklich auch bei uns liegt, dann habe ich für alles Playbooks geschrieben. Also im Prinzip eine, aus technischer Sicht sagt man, würde man dazu sagen, Betriebshandbuch, ja, wo angewiesen ist, was muss gemacht werden, wenn welcher Fall eintritt. Und das habe ich im Prinzip überall dort ausgerollt, wo ich mir 100% sicher bin, da gibt es kein Links und kein Rechts. Da gibt es diesen einen Weg und der kann ausgeführt werden. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ja klar, dann bau doch einfach ein paar Monitoring- und Automations-Workflows, kannst du machen. Aber, und das ist das große Aber, der Arbeitsaufwand, das zu verwalten, ist um ein Vielfaches größer und deutlich weniger flexibel, wie wenn man sich einen lokalen KI-Agenten hinstellt. Und den haben wir bei uns im Rechenzentrum. Also der verlässt auch nicht das Rechenzentrum, der lebt da. Und der hat Zugriff auf die relevantesten Daten, um in Fehlerfällen helfen zu können. Sowas wie, meine VPN-Verbindung geht nicht, ich komme nicht ins Rechenzentrum, meine Netzlaufwerke sind nicht eingebunden. Werden E-Mails gerade nicht zugestellt, warum? Ja, das sind solche Dinge. Erfahrungsgemäß liegt es nie an uns. Es ist immer irgendwas Auswärtiges. Aber der Kunde möchte gerne wissen, woran es denn liegt. Und wenn wir jetzt mal das Thema E-Mails, ein ganz banales Thema E-Mails, ja, da sind so viele äußere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Aber jetzt machst du so ein Angebot fertig, schickst das dem Kunden und kriegst eine Rückmeldung, geht nicht. Ja, da hast eine Fehlermeldung drin, keine Ahnung, 550 oder 301 oder irgendwas anderes. Und als Nicht-Techniker denkst du dann, okay, was soll ich jetzt mit der Info? Keine Ahnung, jetzt schickst du die an mich oder halt an unsere Systeme. Das machst du dann vermutlich um 22.30 Uhr, weil du hast nach dem langen Arbeitstag, wolltest du noch kurz was fertig machen. Um 22.30 Uhr ist aber kein Mensch mehr da. Ja, weil ich meine, wir haben Familie, wir haben Freizeit, jeder sollte ein bisschen Lebensqualität genießen dürfen. Das gilt auch für die Techniker. Und entsprechend dem haben wir KI-Systeme etabliert, dafür sorgen, dass eben so einfache Fälle, nenne ich es jetzt einfach mal, also Dinge, die nicht hochgradig komplex sind, die werden von der KI abgefrühstückt. Die schaut sich das dann an, die loggt sich auf dem E-Mail-Server ein, prüft die Logs, schaut dann, okay, was ist Sache, wo ist der Fehler und kann dann einen kleinen Bericht schreiben. In dem Bericht steht dann einmal für uns, wenn wir morgens ins Büro kommen, steht dann drin, ich habe heute Nacht das und das gemacht und diese Auswertung erarbeitet. Dann können wir Qualität sichern. Entspricht das unserer Qualität oder müssen wir nachbessern? Mittlerweile sind wir an einem, ich würde sagen, 99%igem Reifegrad angekommen mit allem, was wir bisher machen. Und der Kunde kriegt aber auch sofort eine Rückmeldung. Das heißt, der hat innerhalb von 10, 15 Minuten, wenn die KI alle Systeme ausgelesen hat, wo sie was auslesen muss, eine Rückmeldung geben möchte. Und der Kunde hat eine Antwort. Da steht dann drin, lieber Kunde, du hast kein Problem, deine Gegenseite hat ein Problem. Und die Problem der Gegenseite lautet, dass zum Beispiel irgendwelche Sicherheitsmerkmale in der DNS-Infrastruktur nicht eingelegt oder irgendein E-Mail-Zertifikat ist bei denen nicht sauber hinterlegt oder sonst irgendwas. Und für dich im Kopf, alles klar, ich melde meinem Gegenüber, du hast ein Problem und du kannst es aus dem Kopf legen für den Augenblick und kommst dann doch zur Ruhe. Ja. Das wäre halt anders, wäre halt einfach nur ein, ach, der Scheiß geht nicht, schlechte Stimmung, ja, typisch, der Dienstleister ist wieder schuld, der hat wieder irgendwas, seine Systeme nicht im Griff. Und so kann man diese unerwünschte negative Energie innerhalb von wenigen Minuten aus dem Raum schaffen und kann sich auf das Problem konzentrieren und nicht auf, wer ist denn schuld, weil in der Regel ist keiner schuld. In der Regel gibt es halt äußere Parameter, die man nicht immer steuern kann.
Ja, das stimmt. Und das hatte ich auch an einem Punkt mal, da habe ich irgendwas hat nicht funktioniert auf der Seite, als ich die noch am, also im Prinzip war ja der Arbeitsschritt so, du hast die Migration gemacht von 3.8 auf 6 und dann hast du irgendwann gesagt, so, hier ist jetzt das fertige Ding und ich hatte dann eben auch noch locker, ich weiß jetzt gar nicht, so 2 Monate Arbeit oder so, bis ich alles wieder aufgebaut hatte, dass eben die Seite wieder die Inhalte so darstellt, wie ich es mir vorstelle. Das war halt dann auch nochmal, das war dann eben mein Part, den ich zu tun hatte und dann immer noch manuell Artikel nachpflegen. Und da hatte ich in dieser Zwischenzeit auch mal Probleme. Dann habe ich dann eben an ein Ticketsystem geschrieben und kriegte dann so nach 5 bis 10 Minuten eine Nachricht, die klang auch sehr, als wäre sie von dir verfasst gewesen, das muss ich sagen. Und ja, da stand dann drin von wegen, ja, das und das wurde jetzt analysiert und dies und jenes ist jetzt liegt vor. Und das war auch irgendwie abends. Und das ist natürlich cool, wenn man dann halt eine Rückmeldung kriegt und weiß jetzt, in dem Fall, glaube ich, hatte ich sogar selber was falsch gemacht, ja, und habe das dann halt gesagt bekommen, nett und freundlich. Ja, und dann ist das tatsächlich sehr hilfreich, weil man dann eben nicht an dem Punkt hängen bleibt, sondern eben weiß, entweder, okay, das ist jetzt ein Problem, das können wir dann halt heute nicht lösen, aber dann halt morgen, oder es ist ein Problem, du hast da etwas nicht richtig gemacht, versuchst nochmal andersrum, dann, ach, tatsächlich, jetzt hat's geklappt. Und das ist halt super hilfreich, wenn man eben arbeitet, und tatsächlich ist es bei mir eben auch, dass ich im Abendbereich da nach wie vor auch immer wieder mal tätig bin, weil ich im Nachmittagsbereich hatte, mich dann auch um Familie kümmere und so. Und gerade so eine Neugestaltung, das hat halt sehr, sehr viel Zeit auch gefressen bei mir und ja auch bei dir, Namik.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Das ist richtig. Also deswegen ist es so wichtig, bei dem Thema KI einfach richtig hinzuschauen. Also es ist ein Thema der aktuellen Zeit. Jeder will es irgendwie haben, alle reden davon, jeder hat irgendwie Angst, dass die Konkurrenz, nenne ich es jetzt einfach mal, KI schon so weit integriert hat, dass man morgen nicht mehr relevant ist. Also ich möchte direkt mal Entwarnung geben. Ja, es gibt Bereiche, da ist KI wahnsinnig stark, aber, und das ist einfach der Punkt, den die meisten Leute immer wieder ausblenden, die KI verschiebt einfach die Arbeit von dem operativen Geschäft, also von dem Tun der Sache hin zum Lenken und Steuern der Sache. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mit einer KI eine Webseite entwerfen will, dann muss der Webdesigner trotzdem wissen, was man braucht. Er muss trotzdem psychologisch Ahnung haben, wie die Webseite aufgebaut werden soll, damit sie marketingseitig gut funktioniert. Ja, natürlich kann ich der KI sagen, mach mir eine Seite, aber dann kriege ich halt eine durchschnittlich gute Seite. Also das Ergebnis wird halt anhand aller trainierten Daten, die die KI zur Verfügung bekommen hat, einfach ein gutes Mittelmaß oder wenn man weiß, wie man mit der KI reden will, kriegst du vielleicht ein bisschen besser wie den Mittelmaß aus der KI raus. Aber es wird halt niemals die beste Seite sein können. Es wird nicht funktionieren. Und dafür brauchst du halt immer einen Menschen, der ein viel krasseres Gefühl hat. Ich meine, das ist ja schon der Begriff Gefühl. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahrzehnte, bevor man einer KI ein Gefühl attestieren kann. Und das ist halt genau der Punkt. Also wir müssen nicht Angst haben vor der KI, aus meiner Sicht, sondern sie ist Freund und wenn man sie behandelt wie einen Mitarbeiter in der Kommunikation, kriegt man auch wahnsinnig gute Ergebnisse raus.
Genau, aber es ist halt nicht so, dass man einen Knopf drückt und alles passiert automatisch. Man hat da eben sehr, sehr viel Arbeit, auch mit die Sachen erstmal richtig Arbeitsabläufe, Workflows einzutrainieren und erst wenn man das halt macht und ganz klare Grenzen hat, was darf die KI, was darf sie nicht? Das muss man ja auch selber erstmal rausfinden. Wo produziert sie tendenziell viele Fehler? Also lässt man sie da nicht mehr ran? Oder welche Fähigkeiten hat eine KI überhaupt? Und es gibt ja auch alleine schon so viele verschiedene Sprachmodelle, die unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken und Schwächen haben. Da muss man sich halt wirklich sehr, sehr tief mit auseinandersetzen, um das auch sinnvoll einzusetzen. Da habe ich tatsächlich auch schon einige Erfahrungen mit gemacht. Das ist nicht mal eben so trivial. Und Webseiten, die du von der KI erstellen lässt, sind immer lila. Ich weiß nicht warum, aber generell meistens verwenden die Modelle gerne lila. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade trainiert wurde, dass es eine moderne Farbe ist und ja, das stört mich als Webdesigner dann schon immer. Weil ich habe halt mit den verschiedensten Modellen auch rumprobiert, habe gesagt, hier, erstellen wir mal eine Webseite. Und ja, das kommt dann meistens dabei raus. Aber es ist trotzdem schon erstaunlich, wie gut die Seiten trotzdem dafür sind, dass man eben, die sind teilweise halt sogar besser, als wenn man das früher mit so einem Baukasten gemacht hätte, eine Webseite. Also finde ich.
Du kriegst den Durchschnitt, wenn du einfach mit der KI redest, wenn du aber ein gewisses Verständnis für die Thematik hast, und ich rede nicht davon, ich habe einen Wochenend-YouTube-Post besucht und habe jetzt deswegen eine Ahnung, was eine CSS-Datei ist und wie man 2-3 Zeilen HTML schreibt, das ist es nicht, sondern wenn man mal bei dem Thema Webseiten bleibt, du musst von dem Fach was verstehen, ja, und nicht einfach nur, ich habe mal 2 Stück aufgebaut und habe mal hier und da mal 1-2 Webseiten verkauft oder so, sondern die Thematik dahinter, also wirklich, was ist, wie ist die Logik dahinter, wie ist der technische Ablauf, wie wird eine Webseite abgerufen? Der normale Anwender öffnet sein Handy, sein Tablet oder sein Laptop oder wie auch immer, öffnet den Browser und dem ist dann egal, ob es ein Firefox ist, ob es Google Chrome ist oder einer von den anderen 7000 Browsern, die wir gerade wahrscheinlich haben, und sagt dann www, keine Ahnung, beispiel-news.de, ja, und dann öffnet sich die Seite. Aber dass im Hintergrund technisch ganz viele Abfragen stattfinden, dass die Webseite, also quasi der Server, auf dem die Webseite läuft, weiß, welcher Browser wird verwendet, in welcher Art muss ich denn ausliefern, dass die Seite so aussieht, wie der Daniel möchte, dass ihr die Seite seht. Ja, das sind so Dinge, davon haben die meisten keine Ahnung. Auch die Webdesigner haben meistens davon keine Ahnung, bis sie damit auf die Nase gefallen sind mal. Und dann fallen so Begriffe wie responsive, ja, bedeutet im Prinzip, egal wie die Auflösung ist, es soll immer versuchen, gleich auszusehen, beziehungsweise eine angepasste Darstellung für diese Ansicht zu haben. Und wenn du das jetzt in der KI reinhaust und sagst, gib mir mal eine Webseite, ja, und die soll jetzt zum Beispiel eine Software für die Pflege entwerfen, ja, dann macht die das und dann hast du da einfach eine ganz simple, stupide Seite. Wenn du aber eben ein bisschen Fachahnung hast, wenn du verstehst, worauf es ankommt, damit die Seite funktioniert, und zwar nicht nur technisch, also nicht nur, ich klicke sie an und sie ist da, sondern diese Marketingbotschaften. Ja, man schaut ja in der Regel zum Beispiel immer links oben hin. Das heißt, links oben sollte die wichtigste Botschaft stehen und nicht die unwichtigste Botschaft. Das sind so Dinge, die kann man halt wissen, weil man Ahnung hat, weil man sich mit dem Thema beschäftigt. Eine KI beachtet das ein Stück weit, aber sie geht super steril an die Sache ran. Da ist es egal, ob dir das wichtig ist oder nicht. Die sagt halt, ja gut, hier ist mein Standardbeispiel, ja, wie es aufgebaut sein soll. Und mir wurde gesagt, das ist die beste Variante. Ich habe jetzt 50 Millionen Beispiele bekommen von Webseiten und da war halt immer das der Tenor. Also wenn du eine Webseite von mir willst, willst du vermutlich, dass ich genau sowas aufbaue. Aber du willst ja normalerweise bei einer Webseite besser sein als die anderen. Du willst ja quasi herausstechen. Und wenn du herausstechen möchtest, dann hast du viele Bereiche, wo die KI halt leider eben nicht die Speerspitze liefert. Sie liefert aber einfach und schnell Mittelmaß. Und das, wenn man das weiß, dass man einfach und schnell über die KI an Mittelmaß kommt und dann durch seine Persönlichkeit, also in meinem Fall zum Beispiel, du hast ja selber vorhin gesagt, die Rückmeldung von der KI, die klang so, als ob ich das geschrieben hätte, ist natürlich Steuerung und Kontrolle meinerseits, die da irgendwann mal eingebaut ist und auch immer wieder nachkontrolliert wird, ob die Tonart stimmt, ob die Wortwahl stimmt, würde ich das sagen. Ja, wenn die KI da reinschreibt, ach, du Penner, hast was falsch gemacht, ja, das würde ich so einem Kunden nie sagen, auch nicht denken. Ich würde das halt anders formulieren. Ich würde halt sagen, ja, ist halt kacke, wenn man das selber macht, wenn du einen Techniker an der Seite hast. Das wäre so eher meine Variante, das so liebevoll durch die Blume zu sagen. Und dann muss man halt aufpassen, dass man Persönlichkeit reinbringt. Und das ist das, was leider massenweise verloren geht durch KI, Persönlichkeit.
Ja, das stimmt. Ja, also es ist im Prinzip ein Werkzeug, Also so sehe ich das einfach. Das ist ein sehr praktisches Werkzeug, was einem ermöglicht, Dinge zu tun, die außerhalb der eigenen Kompetenz liegen, zum Teil zumindest, oder vor allen Dingen auch, die einen ermöglichen halt, wenn man Kompetenzen hat, diese deutlich schneller umzusetzen, weil eben dann Arbeit abgegeben wird, die man sonst hätte praktisch machen müssen. Und die Rolle, die ich da wahrnehme, ist tatsächlich auch so, das ist aber natürlich dann auch manchmal ein bisschen schade, weil im Prinzip, wenn du früher gecodet hast, jetzt lässt du coden und überprüfst es hinterher. Ist natürlich die Frage, nur überprüfen ist tatsächlich auch ein bisschen ist anstrengender, wenn man das den ganzen Tag nur Sachen überprüft, statt selber was zu machen. Wie sieht das bei dir da so im Berufsalltag aus? Ich meine, gut, du hast jetzt sehr vielfältiges System, sehr vielfältige Aufgabenbereiche, bist ja auch gerade dabei, selber für die Pflege eine Software zu entwickeln oder hast sie schon sehr, sehr, sehr weit entwickelt in den letzten Monaten. Wie ist das denn für dich dann, wenn du, hast du da auch diese Ermüdung?
Ganz ehrlich, ja. Aber, und das ist genau der Punkt, wo man anfangen muss, sich selber zu schützen. Ich mache viel Operatives, was, also jetzt so direkt am Kunden die Arbeit mache ich natürlich selber, weil ich will ja auch mit Menschen zu tun haben. Aber alles, was nicht direkt am Menschen passiert, sondern alles, was im Hintergrund in der Technik passiert, das ist bei mir mittlerweile aus dem Bauch heraus, ich würde sagen, 60% KI gesteuert oder gestützt. Ja, das heißt, ich habe da Systeme am Laufen. Im Moment sind's, ich müsste gucken, ich habe 29 KI-Agenten, die laufen. Jeder KI-Agent hat eine explizite Rolle, also man hat keine generalistische KI, also nicht so diesen, nicht das Schweizer Taschenmesser, das einfach alles kann, weil der wird nicht wissen, wann in welcher Situation er welche Intelligenz und welches Schema erfahren soll, sondern wenn man es mal ein bisschen banaler ausdrücken will, er wird halt versuchen, als Metzger Brötchen zu backen. Ja, es kann funktionieren, also Brötchen backen, sagt jeder, das ist einfach, aber vielleicht halt nicht diese besonderen Brötchen, die so wahnsinnig lecker sind, wenn man sie dann auseinanderreißt und die dann so schön warm in der Messe. So, jetzt hast du ein Bild im Kopf. Aber die KI wird dir halt einfach einen Semmel hinschmeißen und sagen, hier hast du einen Semmel, hau rein, bist du trotzdem satt, es schmeckt halt scheiße. Ja, also, oder schmeckt nicht so gut, wie wenn es halt richtig gemacht wäre. Mhm. Und so muss man halt hergehen und muss, ich würde sagen, Leitplanken bauen. Diese Leitplanken sagen dann ganz klar, du darfst zum Beispiel nur den Kalender bedienen und darfst zum Beispiel E-Mails lesen und sie nach Terminen auswerten. Zum Beispiel. Dann hast du einen Agenten, der nur das macht. Dann hast du den nächsten. Der muss auf Sicherheit im Code achten. Wenn Code geschrieben wird, dass man dann sagt, deine Aufgabe ist es nur sicherzustellen, dass wir hier keine offenen Lücken haben, die man typischerweise vermeiden kann. Ja, es gibt ja natürlich immer Lücken, die noch nicht entdeckt worden sind und auch da ist KI meistens stark, weil sie die halt schon entdeckt, bevor die breite Masse sie gefunden hat. Die nächste ist dann verantwortlich zur Auswertung von irgendwelchen Statistiken. Wie wird das Tool verwendet oder wie wird deine Infrastruktur verwendet? Wo hast du Anwender, die das viel nutzen und wo hast du wenig Punkte? Und so kann man für alle verschiedenen Baustellen, ob das jetzt Social Media ist, ob das jetzt E-Mail-Marketing ist, ob das Buchhaltung ist, du kannst es sagen, egal, also you name it, egal was es ist, man kann halt einen Agenten draufsetzen und der sollte dann diese Aufgabe machen und nicht 10 andere, sondern wirklich eine spezielle Aufgabe. Und dann hast du relativ schnell einen hochperformanten Mitarbeiter, der diese eine Aufgabe sauber erfüllt. Und weil er diese Aufgabe sauber erfüllt, weißt du genau, wenn ich dem jetzt 1000-mal das gleiche Ding hinwerfe, kriege ich 1000-mal das gleiche Ergebnis und das ist das, was ich möchte. Aber wenn mal was drin ist, was erwähnenswert ist, was eben nicht dem Standard entspricht, dann kriegst du eine Meldung. Dann sagt er dir, ah, guck mal, wir haben hier eine Anomalie im Verhalten, das ist untypisch, was soll ich damit machen? Ja, sag mal, was mache ich jetzt damit? Und das ist der Unterschied zwischen einem KI-Agenten und einer Automation. Automation läuft auf Fehler irgendwann, ja, und sagt dann, hat nicht funktioniert, Pech gehabt. Und das andere läuft halt nicht auf Fehler, sondern legt diesen Fehler zur Seite, bearbeitet die Sachen, die er bearbeiten kann und meldet dir den Fehler, wenn du es denn vorgegeben hast. Ich krieg dann eine E-Mail von einer ganz speziellen E-Mail. Diese E-Mail, die alarmiert auch mein Handy nachts um 23 Uhr, weil ich halt wissen will, wenn da was kommt, das könnte ein heißes Thema sein, da muss ich mal kurz danach schauen. Und so kam es, dass ich dann über diverse IT-Buddy-Kunden, unter anderem diverse Pflegedienste und Betreuungsdienste, deren Anforderungsmanagement immer mehr bekommen habe Das heißt, die haben halt gesagt, wir brauchen hier was, wir brauchen eine Tourenplanung, die ist zu umständlich. Also die arbeiten dann so mit Software wie Medifox oder Snap oder Octagon oder Optadata und keine Ahnung. Also ich könnte viele nennen, ich habe mich mit sehr vielen damit in letzter Zeit beschäftigt. Und dann bin ich halt hergegangen und habe mir überlegt, was kann ich denn besser machen als die? Ja, also was könnte ich jetzt tun, um meinen Kunden einen Mehrwert zu liefern, den sie so bisher nicht haben? Und so kam es dann, dass ich am Anfang erst eine Tourenplanung entwickelt habe. Also findet man auch die erste Version unter tourenplan.snkb.de. Das ist so eine Seite, gibt's noch, ist aber nicht mehr relevant. Kann man sich gerne anschauen, wenn Interesse besteht. Das war so die erste Variante davon. Und irgendwann habe ich halt immer mehr Funktionen hinzugefügt. Irgendwann gab es eine Schichtplanung, dann gab es die Arbeitszeitplanung grundsätzlich, dann gab es die Tourenplanung, die nicht nur eine einfache Tourenplanung ist, sondern auch mit diversen Standorten oder dann kam dieser elektronische Leistungsnachweis, die wenn Pfleger zuhören, ihr wisst, wovon ich rede. Ja, all diese Themen kamen da mit rein. Und mittlerweile würde ich behaupten, decke ich 98-99% aller Bedürfnisse aus der Branche ab und habe das im Prinzip fast zu 100% KI-gestützt entwickelt und es ist wahnsinnig gut. Also alle, die es bisher verwendet haben, die sagen, krass, ja, es läuft gut, es ist stabil, es ist schnell und ich finde, was noch deutlich wichtiger ist als all diese Dinge, dadurch, dass das Ganze halt immer schön weiterentwickelt werden kann. Ich habe nicht diese Entwicklungszyklen, die so ein typisches Softwarehaus hat. Also wenn man jetzt bei einem der großen Anbieter eine Anfrage stellt, dann landet man in irgendeiner Schleife. Diese Schleife wird dann vielleicht beachtet, vielleicht aber auch nicht. Dann meldet sich jemand in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen oder Monaten. Das weiß man nie so richtig, weil die sind ja schon groß. Das sind riesige Apparate. Und ich merke halt immer wieder, dadurch, dass wir halt nicht so groß sind, sondern dass wir so unheimlich nah am Kunden sind. Wenn du mir sagst, ich hätte gerne ein neues Feature, dann ist das in 3 Tagen eingebaut. Ja? Also ich hatte jetzt letzten Freitag ein Akquisegespräch mit einem Pflegedienstleiter und jetzt festhalten, das war um 21 Uhr am Freitag. Ja? Wir haben von 21 Uhr bis 22.30 Uhr telefoniert, weil er es schichtmäßig nicht anders eingebaut bekommen hat. Und dann hat er mir ein paar Sachen genannt, so ein paar Diagrammdarstellungen für Vitalwerte, die er gerne hätte. Das wäre so für ihn das K.O.-Argument, warum er auf meine Software wechseln möchte. Und ich habe dann sehr konservativ gesagt, ja, so bis Mittwoch, Donnerstag habe ich dir das eingebaut. Ich habe ihm am Samstagabend eine Mail geschrieben mit Screenshots. Hier, guck mal, ich habe eine erste Version entwickelt davon, ist eingebaut, ist auch live auf der Demo-Software, also auf der Demo-Version, die man sich auf der Seite jederzeit öffnen kann. Und hab so ein paar Beispieldaten reingeworfen und hab ihm dann gezeigt, so könnte das aussehen, wenn da jetzt Echtdaten drin wären. Und dann sagt er, oha, krass, ich dachte bis Mittwoch. Dann sage ich, ja, ich hatte ein paar Minuten Zeit, ich habe das vorher erledigt. Und das ist dieses, das ist das, was ich meine. Vor 5 Jahren wäre das so nicht denkbar gewesen. Die Ideen in meinem Kopf, die sind alle da, die sind nicht weg, die waren auch damals schon da. Aber ich konnte sie nicht so umsetzen, wie ich gerne wollte. Und mit der KI kann ich das halt. Und das ist halt wahnsinnig stark. Das ist halt wirklich, wenn man jemand ist mit unheimlich offenem Kopf, bedeutet offen für unkonventionelle Wege. Und der Teil ist super wichtig. Jemand mit ausreichend fachlichem Wissen für die Thematik, die man verändern möchte. Das heißt, nicht darauf vertrauen, dass die KI das schon richtig macht, sondern ich kann kontrollieren, ob das, was die KI da gemacht hat, das ist, was ich will. Ich könnte es aber nicht schreiben, ja, weil mir einfach die Erfahrung fehlt. Ich würde da wahrscheinlich 3 Monate dran sitzen, um das zu manuell zu schreiben, während die KI das in 15 Minuten aus massenweise Grafikkartenrechenleistung herzaubert. Und das ist halt der Unterschied. Man gewinnt massenweise Geschwindigkeit und kann vieles, was früher sehr teure Softwarefirmen gemacht haben, deutlich vereinfacht umsetzen. Man sollte aber Ahnung haben von dem, womit man sich beschäftigt. Also man sollte in diesem Thema wirklich ein Fachmensch sein. Und nein, ich habe keine Ahnung von Pflege, aber ich habe Ahnung von Technik und ich habe ein paar schlaue, pflegekräftige Menschen in meiner Umgebung, die sehr, sehr, sehr stark in dem Fachthema Pflege sind. Palliativpflege und solche Dinge, Betreuungszeug. Und ich kann die Sachen fragen. Und dann sagen die mir Dinge, ich habe diese Begriffe noch nie in meinem Leben gehört. Dann kann ich die in meine Software einpflegen. Die schauen sich das an und sagen, das ist geil, das wollte ich schon immer haben. Und ich denke mir so, ich bin so gottfroh, dass ich dich habe, weil ich könnte es fachlich nicht bewerten, ob das, was ich da einprogrammiert habe, einen Mehrwert für dich liefert. Aber ich kann prüfen, ob die Sicherheit der Daten gewährleistet ist. Ich kann prüfen, ob die Nachhaltigkeit stimmt, ob die technische Grundbasis perfekt ist oder nicht. Das kann ich prüfen. Und da kann ich halt die Hand ins Feuer legen und sagen, ich halte jedem Teststand, ja, da bin ich mir 1000%ig sicher. Und das macht halt mega Spaß, weil ich mich in dem Bereich befinde, ich meine, Sozialdienste, ja, ich habe da keine Ahnung von. Also ich bin Techie, ja, und habe da jetzt eine Lösung gebaut, die aus meiner Sicht in ein paar Jahren wahrscheinlich jeder kennt.
Ja, glaube ich auch. Ich habe es mir ja auch angeguckt. Du hast mir ja auch einen Link geschickt, dass ich es mal teste. Dann habe ich ja mir das natürlich nur oberflächlich angeschaut. Ich habe mal meinen Zivi-Dienst in der Pflege gemacht, aber das ist halt ewig her und das macht mich ja nicht zum Fachmann in dem Bereich. Aber ich fand es halt beeindruckend zu sehen, was du alles für verschiedene Dienstleistungen da schon anbietest, also Module, die verschiedenste Dinge des logischen Ablaufs von einem Tag abbilden. Und ich weiß halt noch, wo du mir so den ersten Pitch gegeben hast, da war das halt ein bisschen mehr als ein Planer für die Touren, bisschen mehr noch. Und dann hattest du selber noch anvisiert, ja, irgendwie nächstes Jahr kommt dieses Feature, also dann 2027 oder Ende 26. Und dann kamst du dann auf einmal ein paar Wochen später um die Ecke und sagst, ja, guck mal hier. Und dann guckte ich auf deine Seite, itbuddy.care, und schaute drauf und sehe dann nur so, okay, die Punkte, die er eigentlich alle für Ende 26 oder 27 angekündigt hatte, ist erledigt. Nach ein paar Wochen, da war ich auch richtig baff. Ich habe ja auch jetzt natürlich keinen Einblick darüber, was du den ganzen Tag so treibst, aber da war ich dann schon sehr positiv überrascht, was du da alles schon gemacht hast in der Zeit, wo ich halt die Webseite hier dann endlich dann hochgezogen habe.
Ja, also selbst und ständig sagt man so schön und also es im Selbstständigen ist es ja, und alle Selbstständigen, die jetzt zuhören, die werden mir zustimmen, die Leute sehen ja gar nicht, was du all die Jahre an Opfer bringst, um überhaupt vorwärts zu kommen. Und wenn du dann erfolgreich bist, dann sind sie alle auf einmal deine Unterstützer. Und ich will das auch gar nicht ankreiden, weil es ist einfach der Sache geschuldet. Und nur so ein kleiner Einblick, so ein Beispieltag, ja, wie so ein Mittwoch bei mir zum Beispiel die letzten Monate ausgesehen hat. Um 6 Uhr früh aufstehen, Sohnemann fertig machen, dass er zum Kindergarten kommt. Dann um kurz vor 7 Sohnemann am Bus vorne abgeben, dass der Bus ihn quasi mitnimmt. Dann habe ich meistens ein Netzwerktreffen, wo ich mich dann morgens 1 bis 1,5 Stunden in diesem Netzwerktreffen befinde. Da geht es dann eben um, wer bin ich, wer bist du und wie können wir uns gegenseitig unterstützen, empfehlen. Ja, Netzwerken ist ja als Selbstständiger das K.O.-Kriterium schlechthin. Ja, wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann überstehst du Krisen, die du alleine nicht überstehen würdest. Dann eben der ganz normale Arbeitsalltag. Ja, also ich sag mal so von 8.30 Uhr bis schätzungsweise 16.30 Uhr, 17.30 Uhr, je nachdem. Ganz normal IT-Themen, Datenbanken einrichten, Infrastruktur pflegen, Problemfälle bei Kunden lösen, solche Dinge eben. Dann hatte ich von spätestens 17.30 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, manchmal Family Time. Abends vielleicht noch mit meiner Frau eine Stunde auf dem Sofa oder sowas, dann ist sie auch ins Bett gegangen und ich bin dann nochmal ins Büro verschwunden. Das heißt, so um schätzungsweise 21.30 Uhr, 22.30 Uhr, wenn dann hier quasi alle Lichter ausgehen, bin ich wieder ins finstere Kämmerchen, habe den Bildschirm angemacht und saß dann meistens bis um 1 Uhr, 1.30 Uhr noch am Rechner. Das war dann meistens die Zeit, die ich exklusiv für die IT-Buddy.care-Thematik nutzen konnte. Deswegen habe ich da auch so viel Zeit und Energie zusätzlich reingesteckt und habe in knapp 4 Monaten entwickelt, wofür andere über 2 Jahre brauchen und ganze Teams haben. Und das ist halt, wenn man sich das mal vor Augen hält und das ist auch das Feedback, was ich von Fachleuten bekomme, dann ist das eine wahnsinns krasse Lösung geworden. Das sind nicht meine Worte, also ich wiederhole nur Dinge, die man mir so zugetragen hat. Ich habe nämlich die ganze Zeit immer gezweifelt, so, ob ich das wirklich hinkriege, wird das ein Rohrkrepierer? Träume ich da einfach nur, weiß ich nicht, ist zu schön, um wahr zu sein und so. Und mittlerweile sind da eine Handvoll Kunden auf der Infrastruktur drauf, die das Ganze nutzen. Und die sind zufrieden. Und das ist die größte Bestätigung, die du in so einem Moment kriegen kannst. Wenn du Feedback bekommst, ey, die Mitarbeiter sind zufrieden, es macht Spaß, die nutzen das gerne. Und dann frage ich mich, was haben die denn die letzten Jahre gemacht? Wenn die jetzt meine Software in einem, aus meiner Sicht, fertigen Betriebszustand, aber immer noch verbesserungswürdig benutzen und damit zufrieden sind und schwärmen, was war denn vorher? Also, wie schlimm muss es denn gewesen sein, dass eine Software, die ein Mann alleine geschrieben hat, besser ist als Dinge, die millionenschwere Konzerne liefern? Das ist, also, lasst euch das, diesen Satz einfach mal im Kopf zergehen. Du oder ich liefere alleine eine Software aus, die mehr Zufriedenheit erzeugt als das, was ein millionenschwerer Konzern liefert. Wenn man sich das im Spiegel so selber sagen kann, das macht schon was mit einem.
Ja, das glaube ich dir. Und das Gute ist ja auch, du bist ja nach wie vor auch in den IT-Buddy-Bereich aktiv. Also du betreust ja unabhängig davon, weil wie du gerade dargestellt hast, entwickelst du das ja quasi als noch nebenbei zusätzlich on top hast du die Software entwickelt und machst aber ja trotzdem weiter das mit dem IT-Buddy, wo du Firmen unterstützt. Und da kann ich dich halt auch nur wärmstens empfehlen. Also die Zusammenarbeit ist da immer sehr, sehr hervorragend gelaufen. Und es macht auch Spaß, bringst auch Ideen mit rein und das finde ich halt auch sehr viel wert, weil es bringt einem ja kein Dienstleister was, der einfach nur stur das sagt, macht, was man möchte, ohne selber mitzudenken. Das finde ich halt.
Das ist richtig.
Und das
du
ist bei
hast,
dir halt
hast
nicht
dich
der
ja
Fall.
Als Fachmann.
Ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Und das ist bei dir halt nicht der Fall. Du denkst halt mit und sagst auch immer, aber so und so ist das doch viel besser oder ne, wir machen das jetzt so, das funktioniert dann auch wirklich. Trust me, Bro.
Das läuft dann. Ja. Und ich stehe dafür gerade. Also wenn es dann nicht so läuft, wie ich das geplant haben sollte und das dann zur Bonusarbeit führt, dann ist das meine Bonusarbeit und nicht die des Auftraggebers, weil ich sagte, so machen wir es, du hast dich drauf verlassen und wenn es dann wieder erwartet schief geht, erfahrungsgemäß geht es nicht schief, sonst würde ich es ja nicht empfehlen. Aber wenn das dann passieren sollte, dass meine Lösung eben doch die nicht optimalste Variante war für diesen Fall, wenn es dann Fleißarbeit geben sollte, dann ist das was ich abhandle und macht mir natürlich nicht viel aus, weil ich habe ja so ein paar KI-Systeme, die mich dabei entlasten, meine Kunden meistens nicht. Das heißt, wenn die dann halt einen Mitarbeiter ransetzen müssten oder sowas, um das Thema zu lösen, dann brauche ich halt nur eine Stunde dafür, weil ich es halt vorbereite für die KI und die KI das dann umsetzen kann. Und dann sage ich mir halt ganz klar, den Mehrwert kann ich liefern, haben wir alle was davon. Ja, Kunde ist nicht genervt, weil es halt schiefgelaufen ist und ich das jetzt auf den Kunden abgewälzt habe. Und ich bin mega happy, weil ich halt ja immer wieder sehe, wie wahnsinnig gut meine KI-Systeme laufen.
Gucken wir jetzt mal auf die Gegenwart. Heute Morgen war die Seite, funktionierte nicht. Das ist noch ein Fehler, den müssen wir jetzt in der Zukunft noch beheben, weil irgendwie, warum auch immer, der Webspace, den ich bei dir gebucht habe, voll läuft. 100 Gigabyte und wir wissen nicht, wo die herkommen. Oder hast du schon rausgefunden?
Woran? Ist schon erledigt, ja, tatsächlich. Okay. Ich habe vorhin in Tür und Angel habe ich das kurz behoben. Ja, das kommt nicht wieder vor. Also das ist auch behoben. Nachdem die letzten 2, 3 kleineren Fälle ja Cloudflare bedingt ausgelöst waren, haben wir uns da so ein bisschen ja drauf verlassen, dass wieder Cloudflare ein Problem hat. Und dann war es tatsächlich doch mal mein Webserver, der gesagt hat, ja, Lizenz überschritten. Also das Kontingent vom Daniel war halt einfach ausgeschöpft und anstatt, dass der mir einfach nur gesagt hat, der ist drüber, du musst doch mal unbedingt schauen, hat er halt gesagt, ja, der ist drüber, das können wir nicht zulassen und hat dann halt den Account vom Daniel für den Webserver auf Pause gesetzt und dann wurde die Seite natürlich nicht mehr ausgeliefert. Das ist natürlich unschön, ja, in so einem Moment. Und das ist jetzt auch nachhaltig behoben, also auch in Zukunft. Alle anderen, die jetzt neu dazukommen, ihr werdet keine Webseiten mehr abgeschaltet bekommen bei mir. Das habe ich behoben, aber sowas hast du auch nur einmal. Also
ja, das ist ja auch, man kann ja auch nicht alle Eventualitäten im Vorfeld sich ausdenken, das und das und das könnte passieren. Die Sachen passieren einfach und da muss man halt schnell reagieren. Das machst du immer. Heute habe ich dich früh rausgeklingelt aus dem Bett.
Ach, nö, ich bin immer früh wach.
Ja, und auf jeden Fall. Meine Frau sagte schon, wieso rufst du denn so früh jemanden an? Ich so, ja, die Seite funktioniert nicht und ich weiß ja jetzt, der Namik weiß ja, was da zu tun ist. Ja. Und dann 2 Minuten später hat sie selber mit ihrem Vater telefoniert. Dachte ich, guck mal, warum rufst du so früh bei jemanden an?
Und was war die Antwort?
Ja, ist ja, sie sagte dann so, ist ja mein Vater.
Ja, also ich bin zwar nicht dein Papa, nein, aber ich bin Dienstleister und ich bin der Meinung, also wenn du mich jetzt nachts um 3 anrufst für etwas, was nicht um nachts um 3 passieren muss, dann reagiere ich da nicht drauf, aber wenn das halt zu Geschäftszeiten passiert und bei mir fangen die halt morgen um 7 an,
ja,
dann ist das halt etwas, wo ich sage, klar, also immer. Ja, ich muss nicht einen auf wichtig tun und bitte nimm dir einen Termin und wir reden dann in 2 Wochen drüber oder sowas, sondern wenn meine Kunden schreien, dann schreien sie, weil sie wirklich was haben. Und ich würde selber wollen, dass mein Dienstleister so reagiert, wie ich reagiere. Also werde ich weiterhin das tun, was ich für richtig halte, weil ich selber möchte, dass man mich genauso behandelt.
Genau. Ja, und für die Zukunft haben wir eben jetzt auch dank deiner Hilfe dann jetzt auch ein System, wo die Seite dann jetzt regelmäßig geupdatet wird, wo wir die auch stagen können. Also das heißt, wir können eine 1-zu-1-Kopie machen. Da wird dann das Update gemacht und oder wenn man irgendwas Kritisches mal machen muss an der Seite, kann man das in Zukunft auch machen, wie neue Sachen installieren, dann macht man das halt auf der Kopie. Und wenn die Kopie stabil läuft und man sieht, okay, es hat alles funktioniert, wie es sein soll, dann wechselt man einfach die dann zur Live-Seite. Und das ist natürlich jetzt ein System, das ist nachhaltig und so. Und du bist jetzt auch von mir beauftragt, ja, das in Zukunft immer aktuell zu halten. Und von daher kann ich jetzt auch dann definitiv besser schlafen.
Das ist doch schön, sowas zu hören.
Genau. Ja, also dann, ich glaube, haben wir heute jetzt hier einen kleinen Exkurs gemacht, mal Brettspiel fremd, aber hat ja doch was mit der Technik zu tun, weil vielleicht hat der eine oder die andere, die jetzt gerade zuhören, hier das selbst erlebt, dass sie die Seite nicht erreichen konnten. Einen Punkt wollte ich doch noch erwähnen, weil die Seite ist ja mittlerweile stark gestiegen. Wir haben jetzt alleine jetzt im ersten Halbjahr schon über 1,2 Millionen Menschen auf der Seite gehabt, unterschiedliche, laut unserer Statistik. Die Zugriffsgeschwindigkeit hat sich halt deutlich verbessert, seit wir umgezogen sind auf deinen Server. Was natürlich an PHP, hast du mir erklärt, liegt. Also das ist die Sprache dahinter. Da war ich halt auch weit hinterher. Aber auch Joomla hat sich halt deutlich beschleunigt. Ne? Was hast du denn sonst noch für Dinge, die Seite beschleunigen können? Also dass die Abrufe dann auch für eine große Webseite geeignet sind.
Also man muss halt einfach das Gesamte betrachten. Also ich nehme mal gerne als Beispiel ein Auto, weil viele können sich mit dem Auto identifizieren und können das auch greifen. Bei einem Server ist das dann, da hast du die 3 Nerds, die es interessiert und alle anderen sagen dann, okay, ich habe da jetzt was von Arbeitsspeicher und keine Ahnung was gehört. Wenn man das jetzt mal aufs Auto überträgt, wenn man zum Beispiel die Kurvengeschwindigkeit erhöhen möchte, kann ich nicht einfach nur breitere Reifen draufpacken. Ich muss auch gucken, dass zum Beispiel der Abtrieb stimmt, dass die Aerodynamik vom Auto stimmt oder dass das Fahrwerk überhaupt die richtigen Effekte mit sich bringt, damit das Fahrzeug stabil bleibt. Und viele gehen halt immer her, wenn sie sagen, die Webseite läuft nicht, dann gibt's halt mehr RAM. Das heißt, der Hubraum wird vergrößert, ja, oder die PS-Zahl wird gesteigert, so im Synonym. Und dann erwartet man ja, mehr hilft mehr. Naja, nicht wirklich. Wenn du die Leistung nachher nicht auf die Straße bringst, dann hast du zwar viel, dann hast du aber auch einen hohen Verbrauch. Das heißt, alles wird eigentlich schlechter. Und das, was du besser haben möchtest, spürt nicht viel davon. Und was ich halt unheimlich gerne mache, ich schaue mir an, so ein Server, der loggt ja unheimlich viel mit. Das heißt, der schreibt ja alles mit. Ich habe jetzt hier eine Anfrage bekommen, da will jemand die Seite aufrufen. Ich habe den Seitenaufruf an den und den Dienst gegeben. Der und der Dienst hat die und die Rückmeldung geliefert und so. Also quasi wie so eine Telemetrie in einem Auto. Und diese Daten kann man sehr gut lesen. Ja, ich meine, ein Mensch liest eine Stunde dran, eine KI halt nicht. Ja, in der KI kann ich halt sagen, hier sind die Logs. Ich möchte die und die Informationen aus diesen Logs genau extrahiert bekommen. Mach mir mal anhand der Informationen, die du da hast, 2 Sachen. Gib mir einmal die Informationen so raus, wie sie sind. Einfach, dass ich sie selber bewerten kann. Und zusätzlich, gib mir mal deine Bewertung. Und dann kann ich abgleichen zwischen dem, was in meinem Gehirn passiert, mit meinen Erfahrungswerten und zwischen dem, was die KI quasi als durchschnittliches Optimum, weil wir hatten es ja vorhin kurz drüber, die KI wird immer nur die durchschnittliche Leistung liefern. Und dann kann ich abgleichen, weil es gibt ja auch Dinge, die ich nicht weiß, ja, wo bei mir halt noch Wissensaufholbedarf sein kann, durchaus. Und dann habe ich halt einen Abgleich, ah, guck mal, der hat sich den Parameter angeschaut, den hätte ich jetzt gar nicht berücksichtigt, zum Beispiel. Und dann beschäftigt man sich damit und überlegt sich, okay, an welcher Stellschraube ist das der Cache, also der Zwischenspeicher, brauche ich ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, benötige ich eine schnellere Festplatte oder wie auch immer. Und so kann man sich halt einmal auskalkulieren, an welcher Ecke der gesamten Infrastruktur ist ein potenzieller Flaschenhalt oder die langsamste Komponente. Weil die langsamste Komponente ist immer die, die entscheidet, wie schnell alles zusammen laufen kann. Und so gehe ich halt her und schaue mir das an und überlege mir dann, an welcher Komponente sollte ich jetzt das nächste Mal reinvestieren, um mehr Leistung rauszuholen, damit der Effekt ankommt. Also nicht um zu sagen, wir haben jetzt Server, die haben 250 Terabyte oder Petabyte, ja, und wir sind voll krass, weil wir so viel davon haben, sondern was brauche ich wirklich? Wie viel CPU-Leistung brauche ich im Rechenzentrum wirklich? Wie viel Arbeitsspeicher brauche ich wirklich? Wie schnell muss das Netzwerk sein? Bringt ja nichts, wenn du einen Server da stehen hast, der, wie sagt man so schön in der Branche, can it run crisis, ja? Ja, so in die Richtung, also so, oder bringt ja nichts. Also dann hast du einen Server mit 100 CPUs und keine Ahnung, wie viel Arbeitsspeicher und nachher liegt es am Netzwerk. Dann ist das alles für den Hintern, ja, dann hast du gar nichts davon. Und dann hast du nachher auf der anderen Seite, ich sag jetzt mal so ein Raspberry Pi stehen, aber halt ein 10-Gigabit-Netzwerk. Auf einmal ist das Ding, was für dich die ganze Welt verändert. Und das weiß man aber nur, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die technische Verkettung versteht. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn du mit KI was machen möchtest, du musst fachlich schon wissen, worüber du redest. Also ich würde zum Beispiel niemals eine Webseite entwerfen mit KI. Ja, ist nicht mein Ding. Also ist nicht mein Ding im Sinne von, ich habe technische Ahnung, aber ich bin kein Marketing-Experte. Bei mir wäre es eine durchschnittliche gute Webseite und fertig. Aber sie wäre nicht überragend. Das heißt, wenn ich sie brauche, natürlich würde ich sie mit KI entwerfen. Klar, würde ich schon hinstellen. Also will jetzt hier nicht irgendwas hinheucheln. Nur weiß ich dann, es ist okay, um damit loszulegen. Aber sobald ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich will das jetzt richtig durch die Decke gehen lassen, würde ich mir einen professionellen Marketer an die Seite holen oder ich meine, ich habe auch ein paar gute Freunde in der Ecke, die sich gut auskennen, da kann man auf Vitamin B zurückgreifen und dann sagen, kannst du mal drüber schauen und mir mal Rückmeldung geben, was muss ich denn anpassen? Ja, muss zum Beispiel der Farbverlauf anders sein, dass es einen besseren psychologischen Effekt hat oder so. Würde ich nie dran denken, ich bin ITler, ist mir doch egal, welche Farbe das Ding hat. Ja? Und das sind die Stellschrauben. Das ist einfach der Punkt. Und so kann man, um deine Eingangsfrage zu beantworten, um die Geschwindigkeit quasi hochzuhalten, habe ich mir einfach ein Bild davon gemacht, wo ist der Flaschenhals, an welcher Komponente hättest du den größten Effekt, wenn man da ein bisschen mehr rein investiert, damit es halt besser läuft. Und dadurch, dass ich eine riesen Serverinfrastruktur habe, war das für mich auch jetzt nicht irgendwie, also ich musste nicht Geld dafür in die Hand nehmen, ich musste nur die Konfiguration ein bisschen anpassen. Und somit ist die Auslieferung deiner Webseite zumindest aus Serversicht an einem sehr, sehr stark optimierten Grad. Und das merkt man natürlich. Und für alle, die sich mal mit SEO und Geo und all diesen Dingen, also wie wird meine Webseite im Internet gefunden, um es mal laienhaft auszudrücken, beschäftigen. Eine Webseite, die nicht rasend schnell ausliefert, sorgt dafür, dass man im Ranking runtergestuft wird. Ob du eine gute Seite hast oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Also gut im Sinne von, die Leute interessiert es, was da steht. Sondern man wird einfach runtergerankt, weil die Leute innerhalb der ersten 1,7 Sekunden entscheiden, warte ich noch oder bin ich fertig hier. Und die meisten sind dann fertig, gehen schon zur nächsten Seite über, weil es zu lange gedauert hat. Und ich kann halt sagen, meine Seiten, also alle Seiten, die bei mir gehostet werden, die liefern schneller wie diese 1,7 Sekunden. Und beim Daniel hat sich das, so wie ich das Feedback vom Daniel bekommen habe, so ausgewirkt, dass da jetzt einfach die Viewerzahlen deutlich gestiegen sind innerhalb der letzten 1, 2, 3 Monate.
Ja, richtig. Also ich hatte das ja schon, ich weiß gar nicht mehr, Mitte letzten Jahres habe ich ja auf Cloudflare umgestellt. Das ist quasi eine Krücke, die hilft einem, dass man zum einen halt nicht so leicht gehackt werden kann, also das und auch nicht jetzt irgendwie böshafte Angriffe stattfinden können im großen Stil. Aber die hilft vor allen Dingen auch, die Seite schnell auszuliefern. Damit habe ich damals schon eine gute Erfahrung gemacht. Und jetzt, seit wir umgezogen sind, habe ich festgestellt, wird die Seite jetzt auch international deutlich viel mehr ausgespielt als vorher. Also im Prinzip guckt, glaube ich, Google, das weiß man ja nie, was die wirklich machen, aber das ist mein Gefühl, einfach nur meine Wahrnehmung. Vorher, okay, die Seite funktioniert stabil noch, wenn ich jetzt so und so viele Leute drauf lasse, und danach spiele ich die vielleicht nicht mehr so aus. Oder begrenze sie lokal, dass die halt nur in Deutschland und vielleicht noch in der EU ein bisschen ausgespielt wird. Und seit dem Umzug spätestens ist es halt auch so, dass sehr, sehr viele Menschen aus Amerika zum Beispiel regelmäßig auf der Seite sind. Das ist mittlerweile das Land mit den zweitmeisten Aufrufen, und das war vorher immer Österreich und die Schweiz logischerweise. Und da ist jetzt Amerika nach vorne gerannt. Genau, und ich habe halt auch festgestellt, was ihr vielleicht auch noch gesehen habt, seit dem Umzug, die Links haben sich ein bisschen geändert, und das hatte zur Folge, dass bei Google News dann halt alle Nachrichten, die wir jeweils geschrieben haben, irgendwie wieder neu ausgespielt wurden, und ich dann Nachrichten kriegte, ich habe jetzt hier so einen uralten Artikel ausgespielt bekommen, was ist denn da los? Und dann wusste ich halt sofort, woran es liegt. Das hätte man jetzt eh nicht mehr rückgängig machen können. Das ist eine Sache, da habe ich halt vorher nicht dran gedacht, das nochmal zu prüfen, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass halt dann trotzdem Leute auf die Seite gekommen sind, weil sie halt irgendwas Altes gesehen haben, was sie dann trotzdem interessiert hat. Das war auch ein kleiner Nebeneffekt. Genau. Und ja, die Seite ist jetzt halt wirklich wunderbar schnell. Ihr dürft euch auch nicht in der Zukunft wundern, wenn jetzt in den nächsten Wochen und immer noch mal hier oder da irgendwas nicht ganz optimal läuft, wenn ihr mal drauf geht, irgendwas sieht komisch aus, dann probiere ich halt gerade wieder, dann ändere ich gerade noch mal im Hintergrund es ab. Und so wie der Namek halt im Abendbereich sein Tool entworfen hat, seine Softwarelösung, so, und da immer noch dran ist, bin ich eben meistens im Abendbereich dran, dass ich halt irgendwelche Verbesserungen mache, die halt jetzt nicht mit redaktioneller Arbeit zu tun haben, sondern dass ich dann eben mich abends hinsetze und versuche dann jetzt, wir haben eine Liste geführt in einem Board, wo eben die ganzen Fehler gemeldet wurden und immer noch gemeldet werden. Also auch wenn euch was auffällt, dann meldet es uns gerne über das Kontaktformular einfach anschreiben, dann bekomme ich das und dann kann ich das auf unsere Bugliste mit draufnehmen und irgendwann dann abarbeiten. Die gröbsten Sachen habe ich schon abgearbeitet, aber ja, es sind immer noch ein paar Dinge auf der Liste. Zum Beispiel auch, dass ihr demnächst endlich mal unsere Redaktion dann auch unterm Artikel schön dargestellt seht. Also, dass ihr dann auch mal wisst, von welchen Menschen stammt welcher Beitrag. Ja, dann danke ich dir jetzt, Namek, für deine Mithilfe, ihr alle, die dann eben Brettspiel News regelmäßig nutzen, kostet euch ja gar nichts. Könnt wahrscheinlich auch Namek dankbar sein, weil er uns da jetzt echt geholfen hat, dass die Seite so dasteht, wie sie jetzt dasteht. Und genau. Falls ihr Fragen habt, ich verlinke auch seine Business-Adresse, dann könnt ihr auch gerne Kontakt zu ihm aufnehmen, kann ich euch nur wärmstens empfehlen.
Dankeschön.
Okay, dann habt jetzt eine gute Zeit, bleibt verspielt, und falls ihr jetzt bis jetzt zugehört habt, dann hat der Podcast euch ja gefallen, dann lasst uns gerne auch ein Feedback da, wo es geht, oder einen Daumen hoch oder was auch immer, auf welcher Plattform ihr uns zurückgeben könnt, macht das gerne, empfehlt uns weiter und habt eine gute Zeit. Bis dann, ciao!